Wer die Bibel dabei hat, darf aufschlagen den Kolosserbrief, Kapitel 1. Im Kolosserbrief geht es dem Apostel um eine zweifache Sorge, dass die Christusbotschaft intakt bleibt, dass die wahre Christusbotschaft im Raum bleibt, nicht entstellt wird. Und zweitens, es geht ihm um Menschen, die diese Wahrheit, die von dieser wahren Christusbotschaft abhängig sind, dass sie gesund bleiben, an ihr hangen. Es ist also diese zweifache Sorge, die er trägt, wenn er an sie schreibt. Er ringt um ihre persönliche Gesundheit, er ringt um ihr Verständnis der Wahrheit. In Kapitel 1, den Versen 3 bis 23, spricht er von seinem und seines Mitarbeiters Timotheus Gebet. Aber während er das tut, berichtet er nicht nur von Beten, sondern lässt Lehre einfließen zur Befestigung der Leser. Er kann sehr viel voraussetzen. Es ist noch nicht allzu viel im Argen in Kolosse. Eigentlich steht die Gemeinde sehr gut, nur aus Mangel an Information hat sie wohl zu große Aufmerksamkeit einer bestimmten Irrlehre geschenkt, von der wir nicht wissen genau, wie sie dort vertreten wurde, wie lange das schon war oder eventuell in welchem Ausmaß sie schon Eingang gefunden hatte. Aber die Gemeinde als solche, von der darf er sagen, dass sie die Liebe, auf die es ankommt, kannte, die Liebe im Heiligen Geist. Wenn er nun von seinem Gebet spricht, und das ist eins der ersten Anliegen des Apostels, das Gebet, wenn er einen Brief schreibt, wenn er nun davon berichtet, dann sagt er zuerst, dass dieses Gebet mit Dank oder von Dank begleitet ist. Und das tut er in dem ersten kleinen Abschnitt dieses ersten Teiles des Briefes. Der erste Teil beginnt mit Vers 3 und geht bis zu Vers 23. Dass dieses Gebet von Dank begleitet ist, sagt er in den Versen 3 bis 8. Wir befassten uns gestern Abend mit der Frage, wie wird dieser Dank ausgerichtet? An eine ganz bestimmte Person. Paulus nimmt sich Zeit, um das klarzumachen. Wir lesen noch einmal Vers 3 und erfahren, dass dieser Dank allezeit ausgerichtet wird, wenn wir euch ins Gebet nehmen oder wenn wir für euch beten. Ich denke, ich sagte gestern Abend schon, dass das Wort allezeit, vielleicht war es in Karlsruhe, jetzt habe ich es vergessen, auf jeden Fall das Wort allezeit in Vers 3 gehört wohl eher zum ersten Teil des Verses als zum zweiten Teil. Das heißt, es qualifiziert das Wort danken eher als das Wort beten oder Fürbitte tun. Wir danken allezeit, nicht wir danken, während wir allezeit beten. Wir danken allezeit, und das würde heißen, dass dieser ganze Abschnitt von diesem Dank geprägt ist. Das gibt ihm auch einen guten Sinn. Wir danken allezeit, wenn wir euch ins Gebet nehmen. Das liest man sehr schnell. Aber wir sollten hier ein wenig stehen bleiben und das für uns anwenden. Auch wir tun Fürbitte. Nicht nur für uns selbst beten wir, sondern auch für andere. Manchmal sind das sehr viele, manchmal nur wenige. Es beginnt schon mit der Familie und so weiter, mit der Gemeinde. Aber wenn wir nun für andere beten, sind wir imstande, auch dabei zu danken. Das ist dem Apostel wichtig, dass der Dank nicht ausbleibt, sonst verzagen wir gleichsam. Sonst ist das eine Art verzweifelter Hilferuf, auch wenn wir Fürbitte einlegen. Es gibt Menschen, für die wir fast keine Hoffnung mehr haben. Aber wir ringen um sie. Aber wenn das Gebet von Dank getragen ist oder begleitet ist, dann kann der Glaube dabei zum Tragen kommen. Denn der Dank ist ein Ausdruck des Glaubens. Es ist wichtig, dass wir mit Dankbarkeit zu unserem Gott kommen. Nicht zu einem Gott, von dem wir nun so eben noch erwarten, ja, vielleicht wird er uns helfen, ja. Wir erleben so viele Gebete, die nicht erhört werden, wenn es ihnen so geht wie mir. Man betet jahrelang und nichts scheint zu geschehen. Man betet immer wieder für dies oder für das und Gott ändert keine Situation. So scheint es. Und das ist eine Gefahr für das geistliche Leben. Dass wir eine falsche Vorstellung von Gott haben und von dem, was er tut. Dies ist auch für mich eine Lektion. Nie das Danken vergessen, während wir Fürbitte tun für andere. Dass wir mit ihm rechnen, tatsächlich mit ihm rechnen. Aber es ist noch ein anderer Aspekt des Dankens, der mir in letzter Zeit wichtig geworden ist. Mir ist aufgefallen, wie umfassend, wie allgegenwärtig dieser Dank zu sein scheint in den Briefen. Überall soll man danken, überall wird man aufgefordert zu danken. Überall findet man es und überall soll man es tun. Und für alles zum Beispiel. Und dann frage ich mich, was soll das? Warum oder wenn vom Lob Gottes gesprochen wird? Gott soll gelobt werden, Tag für Tag, so hören wir es auch in den Psalmen. Und dann beginnt man zu fragen, welchen Stellenwert hat eigentlich dieses Lob? Was soll das? Welche Bedeutung hat das? Warum loben die Engel Gott Tag und Nacht? Wenn wir jetzt von der Welt her etwas beeinflusst sind, von der Gottesvorstellung in der Welt, dann könnten wir denken, Gott wäre ein selbstsüchtiger Gott, der immer im Mittelpunkt stehen will, der immer nur an sich denkt. Natürlich steht er im Mittelpunkt und natürlich darf er das auch wollen, im Mittelpunkt zu stehen. Es gibt kein anderes Wesen, das dieses Recht hat. Für uns gebührt es nicht, dass wir im Mittelpunkt stehen oder uns im Mittelpunkt denken. Aber für Gott gebührt sich das. Zudem tut es uns gut, ab und zu einmal darüber nachzudenken, aus welchem Unheil Gott uns herausgerettet hat. Und wenn ich daran denke, dann scheint mir, kann man Gott nicht genug danken. Wir sollen für alles dankbar sein. Wissen Sie, entschuldigen Sie das Beispiel, aber es ist sehr, sehr prägend für mich gewesen, wenn Sie in anderen Kulturen oder auch Unkulturen gewesen sind, dann lernen Sie auch für unsere WCs zu danken. Ich gehe die Treppe runter im Hochhaus, wo Bruder Brien wohnt. Ich bin dankbar für saubere Treppen. Ich bin dankbar für gute Lifts, die gehen, wenn man den Knopf drückt, ja, und so weiter. Man lernt, Dinge nicht selbstverständlich zu nehmen. Alles, was wir haben, ist unverdient. Sie und ich wären am besten heute in der Hölle, Gott hat ein absolutes Recht, uns dort hereinzuwerfen. Die Tatsache, dass wir hier sitzen, gesund, in einem ruhigen Samstagmorgen, ist lauter Güte, unverdiente Güte. Dass wir sitzen dürfen, dass wir einigermaßen bei Gesundheit sind, ist Gottes Güte, Dank aller Zeit. Nicht nur in der Fürbitte, überhaupt, bei jedem Schritt können wir dankbar sein. Es ist nicht zu banal, der Straße entlang zu gehen und für Gott und Gott alles, für alles Gott zu danken, dass wir an Gutem erleben, für die Farben, für die Sonne und so weiter. Wir haben einen ungeheuer gütigen Gott, wenn wir einmal ihn wirklich kennenlernen. Gehen wir nun weiter. Und stellen wir die Frage, was hat denn zu diesem Dank Anlass gegeben? Eine kleine Hilfe für das Bibelstudium. Wenn man den Text erfassen will, hineinsteigen will und die Wahrheit herausholen will, die dort enthalten sind, dann lohnt es sich, wenn man die Antworten im Text liest, die Frage zu stellen, die in dem Text beantwortet wird. Das ist eine interessante Methode und eine sehr hilfreiche, habe ich gefunden. Wir merken, der Apostel zählt jetzt etwas, das zu seinem Danken Anlass gegeben hat. Und jetzt stellen wir die Frage, was ist es, das zu diesem Dank Anlass gegeben? Und das führt uns dann noch weiter. Zwei Anlässe werden genannt. Den einen haben wir in Vers 4, den anderen in Vers 5, den einen. Der erste Anlass ist ein gewisser Bericht, der an Paulus gelangte. Vers 4, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben in Christus Jesus und der Liebe, die da ist, zu allen Heiligen. Seit einem gewissen Bericht über den Glauben der Kolosser wird gedankt. Und natürlich für diesen Glauben. Aber ich frage, welcher Art ist dieser Glaube? Interessanterweise haben wir hier nicht die Präposition, die wir sonst oft haben, wenn es um den Glauben geht. Wer etwas Griechisch lesen kann oder sich damit befasst hat, kennt die Präposition eis, die nach oder hinein und so weiter bedeutet, hin. Diese fehlt hier aber. Wir haben hier die andere Präposition, en, das im Deutschen, die im Deutschen mit in übersetzt werden kann, muss aber nicht. Das heißt, es geht um die berühmte grammatische Frage, auf die Frage, wo oder wohin. In diesem Fall ist es nicht, wohin der Glaube geht, in welche Richtung oder was sein Gegenstand ist, sondern wo er sich befindet. Es ist der Glaube in Christus Jesus. Dativ, wem Fall. Dieser Glaube befindet sich in dem Gehäuse Christus Jesus. Dort glauben sie. Mit anderen Worten, es geht hier um einen Glauben, der sich nach der Bekehrung fortsetzt. Wir glauben an Jesus Christus oder in ihn, das heißt zu ihm hin. Wir geben uns hin, wenn wir die Umkehr erleben, dann wird Jesus Christus Gegenstand unseres Heilsglaubens. Aber Paulus schreibt an die Römer von Glauben oder aus Glauben zu Glauben. Das heißt, es hört nie auf, denn durch den Glauben wird der Gerechte leben, das heißt immer zu leben. Es bleibt der Glaube als Grundlage, als Schlüssel. Durch den Glauben kommen wir in die Beziehung zu Gott und durch den Glauben bleiben wir in dieser Beziehung, werden wir getragen. Die Liebe ist übrigens das, was die Beziehung ausmacht, aber der Glaube ist der Schlüssel. Die zwei sind die wesentlichsten Tugenden unseres Christenlebens. Um die ist der Apostel besorgt, wenn er an die junge Gemeinde in Thessaloniki schreibt. Er hatte keine Ruhe, bis er erfahren hatte, dass es punkto Glauben und Liebe gut stand. Dann wusste er, das Wesentliche ist da. Sie haben sich nicht wegtreiben lassen von Jesus Christus. Sie sind dabei geblieben. Hier haben wir wieder diesen Glauben in Christus Jesus. Und von diesem hat er gehört. Das heißt, er hat nicht nur gehört, dass sie sich bekehrten, sondern er erfährt, wie bei den Thessalonichern, dass ihr Glaube fest ist in Christus Jesus. Und nachdem er diesen Bericht gehört hat, geht er dankend ins Gebet für sie. Aber eine andere Frage, die im Text nicht beantwortet wird. Stellen wir uns vor, man hat uns gesagt, wir müssen unsere Fantasie gebrauchen, wenn wir die Bibel lesen. Das heißt, wir sollen uns vorstellen, was steht da eigentlich, wie ist die Situation? Professor Hendricks sagte uns in Basel, wenn wir zum Beispiel die Seefahrt, von der Seefahrt lesen in der Apostelgeschichte, die Lukas so beschreibt, dann sollen wir in Kapitel 27, dann sollten wir den Wind hören, das Schaukeln des Schiffes und so weiter, ja, uns vorstellen. Dann können wir den Text besser erleben. Und ich stelle mir die Frage, wenn Paulus gehört hat von ihrem Glauben, wer wusste, dass sie glaubte? Und wie wusste man, dass sie glaubte? Kann man Glauben sehen? Wie ist Glaube feststellbar? Wenn jemand sie kennenlernen würde, könnt ihr einem anderen berichten, der glaubt in Christus Jesus? Das ist eine gute Frage. Die könnte man mal besprechen. Natürlich wird eine solche Person von Jesus Christus sprechen. Und zwar vertrauensvoll. Vergessen wir nicht, dass Gemeinde gleichzeitig unsichtbar und sichtbar ist. Wenn sie ganz still sitzen und nichts tun, dann mögen sie Christen sein, aber ich kann das nicht feststellen. Nicht wahr? Denn ich sehe keine Christen. Sie fragen sich, du? Nein, ich sehe keine Christen. Sie lächeln jetzt. Sie geben mir den Eindruck, dass sie mit mir sind, wie Wilder Smith das pflegte zu sagen. Dass sie positiv eingestellt sind dem gegenüber, was ich sage. Und das ist für mich ein Echo. Ich glaube, dass ich Christ bin und ich finde ein Echo da. Aber da sind sie nicht mehr unsichtbare Gemeinde. Dieses Lächeln ist dann bereits eine Gemeinde sichtbar geworden. Denn die Gemeinde ist in der Seele, beziehungsweise im Geiste innerhalb des Leibes. Der Leib ist das Kommunikationsmittel des Geistes, des inwendigen Menschen. Und wenn dieser Leib nichts bekundet von dem, was in der Seele vor sich geht, dann bleibt Gemeinde unsichtbar. Und sie wird nicht vernommen. Erst wenn sie anfängt, sich zu bewegen, zu lächeln, zu reden, zu singen, zu beten, Zeugnis abzulegen, im Gehorsam zu leben, das Böse zu vermeiden, das Gute zu tun, dann wird Gemeinde sichtbar durch den Leib. Dazu soll der Leib dem Herrn hingebracht werden, damit er für den als Knecht des Geistes dienstbar wird. Zum Ausdruck geben dessen, was Gott in diese Welt hineingelegt hat, in uns. Also das ist schon eine Frage, wie macht sich Glauben bemerkbar? Auf verschiedene Art und Weise, aber es lohnt sich einmal darüber nachzudenken. Ja, seit einem gewissen Bericht dankt er also. Bericht über den Glauben. Aber er nennt nicht nur Glaube, sondern er nennt auch Liebe. Es wird gedankt seit einem Bericht über die Liebe der Kolosser. Wir danken allezeit dem Gott und Vater unseres Herrn, nachdem wir gehört haben von der Liebe, die da ist zu allen Heiligen. Von dem Glauben sagte er, er sei in Christus Jesus. Von der Liebe sagt er, dass sie zu allen Heiligen hingehen würde. Nun gibt es auch die anderen, die entgegneten würden, die anderen Richtungen, sowohl für Glaube als für Liebe. Das heißt, in diesem Fall ist unser Herr Gegenstand des Glaubens in diesem Text. Und Gegenstand der Liebe sind die Mitmenschen, das ist die horizontale Beziehungsebene. Aber damit wir nicht einseitig werden, in der Schrift gibt es auch Glauben gegen Gläubige, Vertrauen zu Gläubigen. Zum Beispiel 2. Korinther 2, ich habe das Vertrauen zu euch allen. So weiter. Eine sehr gewagte Aussage, aber als Prophet kann er das sagen. Und Liebe geht ja nicht nur zu den Mitgläubigen, sondern auch zu unserem Herrn Jesus Christus. Aber in diesem Fall ist gerade dieses ihm wichtig gewesen. Der Glaube zum Herrn Jesus Christus hin in ihm und die Liebe, die da ist, zu allen Heiligen, keine ausgenommen. Das erinnert uns auch an 1. Thessalonicher Kapitel 1, wo Paulus erzählt, dass er von ihnen gehört habe, von ihrer Liebe zu allen Heiligen. Die machten auch keinen Unterschied. Das ist ein Merkmal eines gesunden Christen, dass er ohne Unterschied alle Kinder Gottes gern hat. Ich weiß noch, als ein älterer Bruder in Christus, ich war ein Junge, aber ich war in dieser Versammlung und er erzählte oder er sagte, machte diese Aussage: Jeder Mensch, der wirklich an Jesus Christus glaubt, ungefähr so, der ist mein Bruder, das ist meine Schwester. Ich bin nun aufgewachsen in einem Kreis, der gewisse Grenzen kannte, über die hinaus es wohl eher nicht Christen geben würde. Die Gefahr besteht, dass nur die theologisch Gleichgesinnten als Christen, echte Christen, sich vorgestellt werden. Es braucht eine gewisse Übung, um diesen Horizont zu erweitern. Und zwar von der Schrift her kann das sehr schnell geschehen. Nicht, wenn wir Menschen beobachten. Wir sind nicht fähig dazu. Aber der Heilige Geist kann diese Weite wachsen lassen, wenn wir zu Jesus kommen und seine Liebe zu allen feststellen und sehen, was es eigentlich braucht, um Christ zu sein. Nicht so viel, wie wir denken. Ich denke, es würde uns erstaunen, wen man alles im Neuen Testament getauft hat. Man hat ja über Nacht getauft. Oder in der Nacht. Sehr schnell. Wir kommen zu einer dritten Frage oder Aussage, Antwort. Was wird dieser Bericht für den Apostel bedeutet haben? Das ist auch eine Frage, die nicht direkt im Text beantwortet wird. Paulus sagt, als er hörte von Glauben und Liebe, dann wurde ihm das Anlass zum Danken. Aber ich frage weiter, was wird dieser Bericht für den Apostel bedeutet haben? Und da denke ich an 1. Thessalonicher 3. Ich lese die Verse 6 bis 8. 8 Anfang. Wenn Sie aufschlagen wollen, dürfen Sie. 1. Thessalonicher 3. 6 bis Anfang 8. Jetzt aber, da Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft von eurem Glauben und eurer Liebe gebracht hat und dass ihr uns allezeit in gutem Andenken habt und euch sehr verlangt, uns zu sehen, ein Ausdruck der Liebe, gleich wie auch uns euch. Deswegen, Brüder, wurden wir auch in aller unserer Bedrängnis und Not getröstet über euch durch euren Glauben, weil wir nun leben, wenn ihr feststeht im Herrn. Auf diese zwei Tugenden kommt es an. Wenn er von diesen zwei Tugenden hört, dann ist er schon einmal ein gewisses Stück zufriedengestellt in seiner Sorge um das geistliche Wohl anderer. Sollte das eine oder das andere angeschlagen sein und gefährdet sein, dann würde er sehr unruhig werden. Aber jetzt, wo er hört, dass sie vorhanden sind, lebt er auf. Sein Geist war sehr stark niedergedrückt. Aber da er nun von diesen zwei Zeichen gesunden geistlichen Lebens gehört hat, darf er aufleben und wissen, dass eine gewisse Festigkeit im Herrn vorhanden ist. Immer noch ist Wachstum, ist Raum zu Wachstum, aber das Wesentliche ist da. Das ist der erste Anlass zu diesem Dank, nämlich dieser Bericht. Aber es gibt noch einen zweiten Anlass in den Versen 5 bis 8. Anlass zum Dank, und dieser kommt aus der Zukunft. Der erste kam aus der Vergangenheit, aus einem Bericht von dem, was geworden war. Dieser kommt aus der Zukunft. Vers 5 lesen wir: Wir tun es wegen der Hoffnung. Diese ist zukünftig. Wir stellen eine erste Frage. Was mag Anlass zu dieser Äußerung gegeben haben? Wir tun es, ist nicht im Text. Aber wenn Partizipien vorkommen und innerhalb von langen Sätzen, dann finden wir es schwer, die Verbindung herzustellen. Ich habe einen neuen Satz begonnen, aber wir tun es hineingestellt, um die Verbindung mit 3 und 4 herzustellen. Wir tun was? Wir geben Dank, wir bringen Dank da, wie er in Vers 3 gesagt hat. Wir danken Gott alle Zeit, während wir beten. Und wir tun dieses, nicht nur, weil wir von einem Bericht gehört haben, sondern wegen der Hoffnung. Und da entsteht die Frage, wieso kommt er auf diesen Begriff Hoffnung zu sprechen? Wieso fällt ihm der Gedanke an die Hoffnung ein, wenn er diesen Bericht hört und für die Geschwister dann Anlass hat zu danken? Da diese Hoffnung eine so große und gewaltige ist, kann Paulus nicht anders als seinem Gott danken, wenn er wieder gehört hat: Da sind Menschen, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben, und dieses Vertrauen hat sich in erkennbarer Liebe unter Beweis gestellt. Denn man glaubt ja an Jesus Christus nicht nur wegen dessen, dass er für uns bereits getan, sondern auch, weil er uns eines Tages in eine bessere Welt bringt. Paulus freut sich also mit den Kolossern vor seinem himmlischen Herrn. Ist ihr Glaube fest, ist ihre Liebe gesund, dann freut er sich mit ihnen auf ihre Zukunft. Und das sagt er ihnen. Aber warum sagt er ihnen das? Dass er hier aber ausgerechnet an das Vorrecht der Hoffnung denkt, hat schon seine besondere Bewandtnis. Immerhin ist dieses für ihn nicht gerade üblich in seinen Briefen. Soviel ich weiß, ist dies die einzige Stelle, wo er an die Hoffnung denkt, wenn er seinen Brief so beginnt, mit Dank und Gebet. Gerade diese Hoffnung stand in Kolosse nämlich auf dem Spiel. Wegen der neuen Lehre, die sich dort angemeldet hatte. In Vers 23 lesen wir, nehmen wir diesen Vers zum Teil vorweg: Wenn ihr im Glauben bleibt als solche, die gegründet und gefestigt sind und die nicht abbewegt werden von der Hoffnung der guten Botschaft. Also es geht Paulus schon darum, dass diese Hoffnung nicht schwindet, verloren geht. Durch diesen Dank zeigt der Apostel, wie zentral unsere Zukunft mit dem Glauben an Christus und mit dem Evangelium verwoben ist. Und die Kolosser dürfen gleich zu Anfang dieses Schreibens aufatmen und Zuversicht fassen, wenn sie Sorge getragen hatten wegen dieser neuen Lehre. Immerhin war sie doch etwas anders als das, was sie gehört hatten. Und sie werden wohl verunsichert gewesen sein. Und wenn Paulus jetzt ihnen schreibt, ich danke meinem Gott auch wegen dieser Hoffnung, die euch für euch hinterlegt ist, dann freuen sie sich schon, dass Paulus denkt, es steht doch gut mit ihnen. Sie sind doch auf der richtigen Fährte gewesen. Wie wichtig diese Hoffnung ist und wie man sie festhalten soll, wird er noch zu zeigen haben. Aber im Moment sagt er ihnen, ich danke wegen dieser Hoffnung. Er fügt jetzt einige wesentliche Bemerkungen zu diesem Thema an, in diesem Zusammenhang. Paulus spricht zum Beispiel vom Wesen dieser Hoffnung. Und jetzt wollen wir uns damit befassen. Was ist das für eine Wesen, für eine Hoffnung, die ihn so zum Dank veranlasst? Nun, er sagt von ihr, sie sei ein hinterlegtes. Das heißt, sie ist die künftige Herrlichkeit, von der in Vers 27 auch die Rede ist. Sie ist die künftige Herrlichkeit, die jetzt Hoffnung weckt. Hoffnung als Erfüllung dessen, worauf man hofft. Hoffnung als solches ist ja der Akt des Hoffens. Aber in diesem Fall ist Hoffnung das, worauf man hofft. Und das ist die künftige Herrlichkeit, auf die wir hoffen. Und wenn wir an diese Herrlichkeit denken, dann wird Hoffnung bei uns geweckt. Hoffnung ist also zweierlei. Das, was kommt und das, was jetzt getan wird in Richtung dieses Kommenden. Es ist die künftige Herrlichkeit, die unsere gegenwärtige Hoffnung weckt. Er sagt von dieser Hoffnung, dass sie ein Hinterlegtes im Himmel sei. Was soll das sagen? Oder was will das sagen? Diese als Hinterlegtes ist diese Hoffnung sicher vor Zugriff. Und in Kapitel 2 wird er sagen, lasst euch niemand des rauben. An und für sich ist dieses Heil, diese künftige Herrlichkeit, die Ewigkeit, die wir mit Gott erleben dürfen, die ist dort hinterlegt, sicher vor Zugriff. Das kann uns niemand nehmen. Niemand kann dorthin und uns Jesus rauben. Ja. Unsere Zukunft liegt im Himmel und da kann niemand Eingang finden und uns das wegnehmen. Worauf es ankommt, ist, dass wir jetzt im Glauben und in der Hoffnung bleiben, auf diese Zukunft hin. Aber wir dürfen wissen, darauf vertrauen. Das, was Gott uns dort versprochen hat, das wird er auch bewahren für uns. Es wird nie abhanden kommen. Ferner sagt er zum Dritten, diese Hoffnung ist für die Gläubigen hinterlegt. Sie ist also eine gnädige Hoffnung. Gott hat etwas für sie getan. Sie haben es nicht verdient. Das ist gute Nachricht. Es ist eine gnädige Hoffnung. Und viertens, sie ist bereits hinterlegt, fertig, muss nicht noch geschaffen werden. Sie liegt schon bereit. Es ist also eine gegenwärtige Hoffnung. Ich könnte jede Zeit abberufen werden. Ich müsste nicht noch einiges tun, damit ich sie bekäme, sondern sie ist hinterlegt. Und ich darf in Ruhe sterben, wenn der Herr das will, wissend, dass ich dann sofort in diese große Herrlichkeit Eingang finden darf. Es braucht nichts mehr getan zu werden. Nichts mehr geleistet zu werden. Jesus hat alles getan, damit wir diese Herrlichkeit erben könnten. Es ist vollbracht. Sie liegt fertig und wartet auf uns. Und so dürfen wir auf sie warten, auf die Hoffnung. Zum Dritten, wir sprachen vom Wesen der Hoffnung. Paulus erwähnt noch das Hören von der Hoffnung. Das Hören von der Hoffnung. In den Versen 5, Mitte bis 8. Wann hörte man von dieser Hoffnung? In Vers 5, Mitte, lesen wir, von der ihr zuvor hörtet. Nun weiß ich nicht, wie andere Übersetzungen hier lauten. Das habe ich jetzt seit einiger Zeit nicht kontrolliert. Aber ich habe es gestern Abend noch einmal im griechischen Text kontrolliert. Und da fiel mir etwas auf, das ich noch nie vorher gesehen hatte. Wenn es heißt, zuvor hörtet, dann denken wir, vor was? Das ist nicht die einfachste Frage. Vor was hatten sie von dieser Hoffnung gehört? Doch finden wir im Epheserbrief einen Hinweis. Und dort lesen wir in Vers 12 in Epheser 1, um zum Lobe seiner Herrlichkeit zu sein, die zuvor in Christus Hoffenden, oder die wir zuvor in Christus hofften. Auch dieser Text ist nicht der einfachste, aber er ist etwas klarer wohl als unser Text hier in Kolosser. Das Wort zuvor übersetzt eine Vorsilbe. Im Griechischen ist das sowohl in Epheser 1 als in Kolosser 1 im Wort, im anderen Verb oder mit dem anderen Verb verbunden. Zuvor hörtet ist ein Wort im Grundtext. Oder zuvor hoffen in Epheser 1, Vers 12 ist ein Wort. In Epheser 1 heißt zuvor hoffen, bevor man die Herrlichkeit erlebt. Nicht, wie man manchmal meint und wie ich früher auch dachte, vor euch, einigen Lesern. Das heißt, Paulus will wohl nicht sagen, wir Juden glaubten an Christus, bevor ihr Heiden es tatet. Es wird gefährlich, wenn wir diese Annahme nehmen. Denn wir, die erste Person, ist die Person, die er bis dahin überhaupt gebraucht hatte. Schon ab Vers 3, als er von den Segnungen sprach, die wir im himmlischen Raum haben. Und diese Segnungen hatten nicht nur Juden, als er schrieb, sondern alle Christen. Gerade die, an die er schrieb, waren eingeschlossen. Jetzt plötzlich mit einmal in Vers 12 einen Unterschied zu machen zwischen Judenchristen und Heidenchristen wäre zu stark. Es würde den Text etwas zerreißen. Natürlich waren sie später hinzugekommen, aber das ist nicht, was der Apostel Paulus offenbar sagen will. Es liegt, scheint mir, in dieser Aussageform eine Wahrheit, die wichtig ist für die Evangelisation. Die Herrlichkeit ist da. Gott hat sie bereitet in Christus. Aber wenn wir sie erreichen wollen, werden wir heute uns vorbereiten müssen. Nicht erst kurz vor dem Tor. Ja. Zuvor glauben, zuvor hoffen, bevor wir dort ankommen. Ja. Jetzt, heute, und zwar ständig darauf hoffen. Und nicht abweichen, nicht den Blick wegnehmen. Ja. Zuvor hoffen, zuvor glauben, zuvor hören von der Botschaft. Nicht im letzten Moment dann. Dann kann es zu spät sein. Wer den Tod ins Gesicht hat schauen müssen, der wird, glaube ich, zugeben müssen, wir sterben, wie wir leben. Wir denken an den Tod, der noch kommt, ja, und das irgendwie ist das jetzt nicht gegenwärtig. Aber als ich auf der Bahre lag oder im Krankenwagen und wusste, ich könnte sterben, dann merkte ich, ich bin kein anderer. Ich bin genau in der Verfassung, in der ich sonst bin, wenn ich nicht krank bin. Ja? Das heißt, wenn mein geistliches Leben nicht in Ordnung ist, bin ich nicht bereit zu sterben. Ich werde nicht eine andere Verfassung haben, wenn ich sterbe. Und wenn wir dann uns vorstellen, wie gleichgültig Menschen in den Tod gehen, kann man nur schaudern. Jetzt müssen wir mit dem Tod rechnen. Jetzt, wo wir da sitzen, gesund oder weniger gesund, wie wir da sind, jetzt muss ich bereit sein zu sterben. Denn der Tod kommt so blitzschnell, sehr oft, dass ich mich nicht vorbereiten kann. Zuvor, während wir in diesem Leibe sind, gilt es, sich vorzubereiten.